denke, man muss darauf achten, dass man eben auch diese Mechanismen kennt, wenn man diese esoterischen Angebote nutzt oder möglichst kennt. Also dass man zumindest darüber aufklärt, wie diese Prozesse verlaufen. Das heißt hier nicht Hände weg von Esoterik oder dergleichen, aber dass man so einen reflektierten Umgang hat, was da vielleicht gerade passiert und ja, welche schleichenden Entwicklungen das haben kann, dieser Konsum von dem esoterischen Angebot. Dass das überführbar ist auf andere Inhalte.
Akademie fürs Ohr, der Podcast der Akademie für politische Bildung.
Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast Akademie fürs Ohr. Mein Name ist Anna Berchtenbreiter und ich bin die Pressereferentin der Akademie. Und mir gegenüber sitzt heute Gero Kellermann, der ist unser Dozent für Staats- und Verfassungsrecht und Rechtspolitik. Gero, vor kurzem hatten wir ja die Tagung Esoterik im Netz, harmlose Lebenshilfe oder Treiber der Radikalisierung bei uns. Bevor wir jetzt irgendwie tiefer einsteigen, was war denn dein Bezug zur Esoterik davor? Also was hast du dir vor der Tagung dazu gedacht?
Ich selbst hatte zuvor keine großen Berührungspunkte mit Esoterik. Das war für mich eigentlich fast ein ganz neues Thema. Wir hatten das in der Akademie einmal angesprochen im Zuge der Corona-Pandemie, als sich gezeigt hat, dass viele Verschwörungstheorien auch aus dem Bereich der Esoterik-Szene kamen, gerade auch im Zusammenhang mit den Querdenkern. Aber das war's dann eigentlich schon. Und so die erste intensive Beschäftigung mit Esoterik und die Bedeutung, die sie für die Radikalisierung zum Beispiel haben kann, war tatsächlich diese Tag.
Also ich persönlich hatte vorher irgendwie eher so damit zu tun mit diesen kleinen Esoterikläden, die es gibt, weißt, wo so immer so ein bisschen nach Räucherstäbchen riecht. Und ich meine, ich habe ja auch TikTok, das heißt, ich muss auch sagen, so Video über Kristalle und so Witch-Talk, also dieses Hexen-TikTok, da habe ich auch Videos gesehen, also die waren auch auf meiner For You-Page. So harmlos das jetzt auch alles erstmal wirkt, ne, von wenn man sich das so anschaut und oft auch ist, das ist jetzt hier mal so ein Disclaimer, also es ist auch oft ganz harmlos, aber das ist es nicht immer. Und Esoterik kann ja so ein Einfallstor zu einer Welt der Desinformation sein, Verschwörungsmythen, Antisemitismus und eben auch Rechtsextremismus. Du hast es schon so ein bisschen angedeutet. Da gibt es bestimmte Pipelines und auch Radikalisierungsgefahren und über genau die reden wir ja auch heute. Vielleicht magst du noch kurz erklären, Gero, was war denn das Ziel der Tagung? Also worum ging es genau, beziehungsweise wie seid ihr denn da überhaupt drauf gekommen?
Also Hintergrund für diese Tagung ist die gemeinsame Kooperation der Akademie mit der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit und dem Bayerischen Volkshochschulverband, die unter der Überschrift steht Demokratie im Gespräch. Wir machen normalerweise circa 8-9 Mal im Jahr eine Online-Veranstaltung und suchen uns verschiedene Themen, die in Zusammenhang mit Digitalisierung stehen. Das können ganz verschiedene sein, Meinungsfreiheit im Internet, Datenschutz, die gesellschaftliche Macht von Tech-Unternehmen. Und einmal im Jahr machen wir hier in Tutzing in der Akademie für politische Bildung eine Präsenztagung. Und da haben wir uns natürlich überlegt, was nehmen wir denn so als aktuelles Thema dieses Mal? Und genau die Entwicklung, die du eben so gezeigt hast, diese ja immer stärker werdende Präsenz von esoterischen Inhalten auf TikTok zum Beispiel und insgesamt, das hat uns dann doch aufhorchen lassen, dass wir uns dieses Thema einfach mal näher anschauen. Es ging uns da jetzt nicht irgendwie darum, irgendwie alternative Lehren zu diskriminieren, die man für irrational hält. Aber wir haben doch gesehen, da passiert gerade was in diesem Bereich, gerade auch im Zusammenhang mit der Digitalisierung. Und das war dann ausschlaggebend dafür, dass wir uns das als Tagungsthema gewählt haben.
Das klingt auf jeden Fall super spannend und wir schauen uns das jetzt ja mal genauer an. Vor allem diese Radikalisierung in Bezug auf Social Media. Und darüber hat auch Anna-Sophie Kümpel vom Institut für Kommunikationswissenschaften und Medienforschung der LMU München gesprochen. Und in den Vortrag hören wir jetzt kurz mal rein.
Zunächst nochmal zur Bedeutung oder zum Zusammenhang zwischen esoterisch und spirituellen Inhalten und Social-Media-Plattformen. Wir sehen in aktuellen Daten, dass spirituelle und eben esoterische Inhalte auf Social-Media-Plattformen eine zunehmende Präsenz erfahren. Insbesondere unter jungen Menschen sind Angebote wie Meditation, Yoga oder Selbstfürsorge-Tipps sehr gefragt. Häufig werden solche Inhalte von sogenannten SinfluencerInnen bereitgestellt, die eben über Plattformen wie TikTok oder auch Instagram hier mittlerweile eine breite Anhängerschaft erreichen. Das ist an sich jetzt erstmal unproblematisch und in vielen Fällen sicherlich sogar positiv für die Nutzerinnen. Also wir denken dran, ja, Yoga, mehr Bewegung, Meditation, mehr Achtsamkeit, vielleicht auch mehr Introspektion. Allerdings, und das haben wir gerade auch schon gehört, ist der Weg dann eben auch nicht weit zum Legen von Tarotkarten, zur Nutzung vermeintlicher Heilkristalle oder auch zur Selbstoptimierung mithilfe von Zauberkraft, was wir eben auch an der Popularität von Hashtags wie Crystal Talk, was sich mit eben Kristallen beschäftigt, oder auch Witch Talk, was ja gerade auch schon erwähnt wurde, zeigt, wo eben Zauberkraft, vermeintliche Zauberkraft hier thematisiert wird. Hier zeigt sich dann auch sehr schön die große Nähe zwischen Spiritualität auf der einen Seite und Verschwörungsglauben auf der anderen. Und diese Nähe wird in der Forschung, auch der Begriff fiel bereits, häufig eben als Conspirituality, also Konspiritualität bezeichnet. Kofferwort eben aus Conspiracy für Verschwörung und Spirituality für Spiritualität. Und übergeordnete Merkmale dieses Phänomens sind eben unter anderem ein Misstrauen gegenüber Autoritäten, der Glaube an verborgene Wahrheiten, die es aufzudecken gilt, und Kritik an Technologie, an moderner Medizin und eben auch Wissenschaft, was sehr gut die Nähe und auch die ideologischen Anknüpfungspunkte an rechte Ideen aufzeigt. Eine solche rechte Esoterik ist bei Weitem kein neues Phänomen. Es gab auch historisch betrachtet hier ja immer wieder Verflechtungen zwischen esoterischen und rechten Bewegungen. Das haben wir gerade auch schon gehört. Allerdings lässt sich eben feststellen, dass entsprechende Bewegungen und auch das dazugehörige Gedankengut insbesondere eben seit der Corona-Pandemie wieder im Aufwind sind und sich nicht zuletzt, und das leitet jetzt eben über zu meinem Hauptteil, auf Social-Media-Plattformen verbreitet werden und dort eben eine besondere Präsenz erfahren.
Also zur genaueren Wirkungsweise von Social Media kommen wir ja nochmal gleich. Warum glaubst du, ist Esoterik eigentlich überhaupt so beliebt im Moment?
Wir sind von vielen Krisen umgeben. Viele Menschen suchen Halt, suchen Orientierung. Man denkt da vielleicht an die Institution Kirche, die da auch Angebote bereitstellt oder Anlaufstelle ist. Da sehen wir, Mitgliederzahlen gehen zurück. Und da ist irgendwie ein Markt frei geworden. Da stoßen dann andere rein. Und das mit Hilfe auch Unterstützung von Social Media, die Logik dieser Systeme kann man in dem Bereich eben auch sehr gut nutzen, gerade auch mit Blick auf den Trend der oder gesellschaftlichen Megatrend der Individualisierung. Man kann für sich zugeschnittene, auf sich zugeschnittene Angebote dort finden, sich zusammenstellen in diesem sehr großen und immer größer werdenden Esoterikmarkt. Das sind sicherlich Vorteile, die so Strukturvorteile, die dazu führen, dass ja dieser Zugang eine immer größere Verbreitung findet.
Glaubst du, dass das die Radikalisierung dann auf der anderen Seite irgendwie auch noch leichter macht? Also dieses, man sucht sich das so ein bisschen zusammen, man hat ganz viele Angebote, es ist sehr individuell. Glaubst du, das macht das irgendwie noch einfacher?
Sicherlich sind die Social Media nicht der alleinige Auslöser für Radikalisierung. Aber es finden sich doch, das hat ja die Frau Professorin Kümpel auch eben hervorgehoben, so Anknüpfungspunkte, gerade wenn man sich anschaut, dass die Esoterik oft so anti-institutionell ausgerichtet ist, also skeptisch ist gegenüber der Wissenschaft, den Medien oder eben auch organisierten Formen von Religion. Man hat da eigene Konzepte, die man dem entgegenstellt. Und ja, so einen Erkenntnisinhalt hat, der jetzt nicht von diesen Institutionen kommt, sondern ja, den man mit so einer Art Überwissen hervorbringt. Und wenn man das so über Videoportale, Hashtags und so weiter verbreiten kann, dann ist das so ein Anknüpfungspunkt tatsächlich auch für radikale Ideen.
Du hast es jetzt schon so ein bisschen angedeutet, diese Nähe zu diesen Verschwörungstheorien oder dass das halt schnell da sozusagen auch mit rein gewoben wird, so ein bisschen. Kannst du noch mal ein bisschen erklären, wie das so ein bisschen zusammenhängt?
Man hat das ja gesehen während der Corona-Zeit, als das entstand, auch diese Verschwörungstheorien mit Blick auf eine globale Elite oder böse Drahtzieher, die dieses Virus in die Welt gesetzt haben. Da ist man dann auch schnell beim Antisemitismus. Insgesamt wird da auf der einen Seite so dieses korrupte Mainstream-Wissen gesehen und auf der anderen Seite so ein Gegenwissen da entgegengestellt. Das hat da auf der Tagung auch eine Rolle gespielt. Auch der Professor Struber hat das auch näher bearbeitet. Ja, und wenn das mit Social Media in Kontakt kommt, dann steigert das die Wirkkraft.
Es ist gut, dass du jetzt auch Social Media nochmal ansprichst. Es ist ja so, dass die Forschung zeigt, dass so wie Social Media Plattformen funktionieren, ihre Funktionslogiken, ihre Merkmale tatsächlich politische Radikalisierungsprozesse beeinflussen können. Und da gibt es vier verschiedene Faktoren, die auch Anna-Sophie Kümpel vorgestellt hat, wie sozusagen Social Media diese Radikalisierungstendenzen auch nochmal verstärkt, beziehungsweise wie das da funktioniert. Ich werde jetzt mal die ersten zwei Punkte zusammenfassen. Also das erste ist sozusagen die Anonymität, sozusagen die erlebte Anonymität, die immer wieder als Faktor sozusagen mit reingebracht wird. Es ist tatsächlich so, dass es Zusammenhänge gibt zwischen Anonymität und einer verstärkten Äußerung von extremistischen Ansichten. Die Forschung zeigt nämlich, dass dieses Gefühl von Anonymität, das man im Internet ja schnell hat, die Hemmschwelle für so ein sogenanntes normabweichendes Verhalten ja auch senkt. Das heißt, kurz gesagt, Menschen zeigen online Verhaltensweisen, die sie im echten Leben nie so zeigen würden. Einfach weil sie denken, naja, ich bin ja auch anonym, das wird hier jetzt niemand irgendwie mitbekommen. Das gibt ihnen auch so ein bisschen die Möglichkeit, auszuprobieren, diese radikalen Ideologien, ohne dass sie Angst haben, sozusagen, dass es irgendwelche sozialen oder rechtlichen Konsequenzen geben wird. Auf der anderen Seite gibt es dann den Faktor Sichtbarkeit, der ist da ganz eng mit verbunden. Das hört sich jetzt erstmal komisch an. Wir reden erst von Anonymität, dann reden wir von Sichtbarkeit. Aber Sichtbarkeit ist auf zwei sehr unterschiedlichen Ebenen relevant. Also einerseits ist es so, dass radikale Akteure Social-Media-Plattformen ganz gezielt nutzen sozusagen, um externe Sichtbarkeit herzustellen. Also sozusagen, um für ihre eigenen Inhalte Reichweite zu bekommen und dass sie halt öffentlich dann wahrgenommen werden kann. Und da ist so ein bisschen das primäre Ziel, dass man das verbreitet und populär macht, diese eigenen Ideen, aber eben auch auf lustige Art manchmal rüberbringt. Memes oder kurze TikTok-Videos, wo eher gelacht wird, Songs oder so genutzt werden. Da geht es ja nicht nur um eine Informationsvermittlung, sondern auch irgendwie, dass man relatable ist. Und andererseits geht es auch viel im Internet um interne Sichtbarkeit. Also man sieht, wer ist noch Mitglied dieser Gruppe. Das sind dann eher so geschlossene Social-Media-Gruppen oder eben auf Messenger-Apps wie zum Beispiel Telegram und WhatsApp. Und da geht es darum, dass man diese sozialen Bündnisse auch so ein bisschen stärkt und so sich angleicht, was die Meinungen angeht. Und dann eben aber auch für Aktionen, die dann wieder die externe Sichtbarkeit sozusagen betreffen, mobilisiert und sagt, okay, wie treten wir jetzt nach außen, wie erreichen wir die Leute? Und die anderen zwei Faktoren, da hören wir jetzt nochmal rein in den Vortrag von Frau Kümpel.
Ein ganz wesentlicher Faktor und der wahrscheinlich auch das Spezifischste ist, was wir jetzt hier im Kontext sozialer Medien diskutieren, ist die Personalisierung und die damit zusammenhängende algorithmische Verstärkung. Es ist für Sie alle nichts Neues, wenn ich Ihnen erzähle, dass alle modernen Social-Media-Plattformen ihr Angebot personalisieren, basierend eben unter anderem auf Interessen und Präferenzen der Nutzerinnen, wodurch eben auch bevorzugt Inhalte ausgespielt werden, die bestehende Interessen widerspiegeln. Und dies wiederum kann, das zeigt auch die Forschung, einen selbstverstärkenden Kreislauf in Gang setzen, der schließlich auch Radikalisierung begünstigen kann. Wer sich beispielsweise für alternative Heilmethoden interessiert, bekommt durch die Logik von Social-Media-Algorithmen häufig dann auch schnell Inhalte zur Impfkritik oder zur 5G-Angst angezeigt und läuft so zumindest potenziell Gefahr, eben immer stärker auch mit Verschwörungsmythen konfrontiert zu werden. Dazu kommt etwas, was auch ein sehr spannender Aspekt ist und von Kotter und Kolleginnen als Algorithmic Conspirituality bezeichnet wird. Den Begriff Conspirituality haben wir ja gerade schon erwähnt. Hier wird er aber ein bisschen im anderen Kontext verwendet. Und zwar ist damit bezeichnet oder gemeint, dass viele Social-Media-Nutzerinnen gerade im Kontext von TikTok den Algorithmus als fast schon eine Art schicksalshafte Kraft wahrnehmen und den ausgespielten Content, also alles, was sie dann auf ihrer For You-Page sehen, quasi als persönliche Offenbarung. Tatsächlich wird sowas häufig auch durch Inhaltsersteller noch weiter forciert, die oft ihre Videos oder Beiträge beginnen dann mit Worten wie: Wenn du das hier siehst, dann ist das ein Zeichen des Universums oder dass dieser Post aus den Millionen von Posts, die es gibt, dich erreicht hat, das bedeutet etwas. Und so eben auch den oder versuchen zumindest den Inhalten noch mehr Wert zu geben und das Ganze aufzuladen. Und wenn eben auch schon so eine Anfälligkeit für solche universellen Fügungen bei den Nutzerinnen besteht, kann es dadurch eben nochmal eine besondere Wirkmächtigkeit entsprechend erhalten. Und schließlich wissen wir ganz generell, dass Social-Media-Algorithmen Inhalte mit einer hohen Emotionalität und auch Inhalte, die besonders polarisierend sind, dass die Algorithmen solche Inhalte besonders mögen und somit eben auch verstärkt an andere NutzerInnen und Nutzer ausspielen, was eben, oder diese Merkmale sind natürlich auch solche, die häufig auch auf rechte Esoterik oder Verschwörungserzählungen zutreffen, was diese dann nochmal besonders begünstigen kann in der Ausspielung. Und der letzte Punkt, auf den ich jetzt noch kurz eingehen möchte, ist das Soziale sozialer Medien, das natürlich auch eine ganz zentrale Rolle spielt. Social-Media-Plattformen ermöglichen natürlich den Aufbau, die Aufrechterhaltung von virtuellen Gemeinschaften, wodurch kollektive Identitäten und bisweilen auch so ein Wir-gegen-die-Gefühl entstehen kann, was zum Teil eben auch ganz bewusst eben aufgebaut wird, um gerade, ich hatte ja beim Punkt Sichtbarkeit erwähnt, diese internen Homogenisierungsprozesse, um die so ein bisschen zu forcieren und auch weiter auszugestalten. In diesem Kontext, auch das hatte ich bereits angeteasert, sind eben vor allem auch Influencerinnen relevant. Und hier zeigen Studien durchaus, dass auch vermeintlich harmlose Wellness-Influencerinnen rechte Narrative bedienen und so natürlich auch ein Einfallstor für extremere Inhalte und Botschaften schaffen können. Und gefährlich ist das vor allem dann, wenn die Nutzerinnen diese Influencerinnen schätzen, vielleicht auch schon eine Art Beziehung zu denen aufgebaut haben, weil sie sehr häufig Inhalte von den Personen konsumieren, weil die Forschung dann zeigt, dass dann eben auch die Inhalte, die verbreitet werden, ja besonders wahrgenommen werden und somit natürlich potenziell auch eine besondere Wirkkraft haben können, was ihr Wirkpotenzial dann natürlich entsprechend erhöht.
Also ich fasse jetzt nochmal diese Faktoren so ein bisschen zusammen. Es gibt die erlebte Anonymität, die Sichtbarkeit intern wie eben auch extern, die Personalisierung und Emotionalität und das Soziale der sozialen Medien. Worauf, denkst du, muss man so ein bisschen achten, Gero?
Ich denke, man muss darauf achten, dass man eben auch diese Mechanismen kennt, wenn man diese esoterischen Angebote nutzt oder möglichst kennt. Also, dass man zumindest darüber aufklärt, wie diese Prozesse verlaufen. Das heißt hier nicht Hände weg von Esoterik oder dergleichen, aber dass man so einen reflektierten Umgang hat, was da vielleicht gerade passiert und ja, welche schleichenden Entwicklungen das haben kann, dieser Konsum von dem esoterischen Angebot, dass das überführbar ist auf andere Inhalte.
Genau, das ist, glaube ich, nochmal ein ganz guter Einwurf, der hier kommt. Nicht alle Esoterik ist schlecht, so das wollen wir auch nochmal gesagt haben. Aber es ist halt so, dass da schnell mal rechtsextreme Narrative mit reinfließt. Also wir haben es ja auch gerade schon gehört, man hat sehr niedrigschwelligen Content. Es geht um Wellness, es geht um Selbstverwirklichung. Es geht vielleicht auch um so ein bisschen alternative Heilungsmethoden. Und dann rutscht das manchmal schon schnell ab, dass man dann plötzlich da antisemitische oder rechtsextreme Narrative drin findet. Und das ist alles sehr, sehr schleichend irgendwie. Darauf sollte man achten. Ich glaube, diese 4 Faktoren treffen nicht mal nur auf Esoterik zu, sondern, glaube ich, allgemein auf Content, auf Radikalisierungscontent. Aber wir gucken heute natürlich auch vor allem auf die Esoterik. Schätzt du da die Gefahr hoch ein, Gero?
Es gibt ja Studien, Frau Küppel hat ja die auch erwähnt, die belegen können, dass sozusagen ein schleichender Prozess hin zur Radikalisierung erfolgen kann, mit dem man vielleicht am Anfang, als man dieses esoterische Angebot aufgerufen hat, gar nicht gerechnet hat oder rechnen konnte. Und eine Gefahr, die ich so ein bisschen sehe, durch diese starke Präsenz dieser Inhalte, dass auch gerade eben diese radikalisierungsnahen oder radikalisierungsgefährdenden Angebote mehr oder weniger zur Normalität werden, dass das letztlich die, was dahinter steht, verharmlost. Also durch diese starke Medienpräsenz oder gerade in den Social-Media-Bereich diese starke Präsenz, dass da so eine Normalität kommt, die man eigentlich nicht so unreflektiert dastehen lassen sollte.
Ja, das ist ja, haben wir ja schon öfter gehört, dass das so ein bisschen ein Problem wird, dass Sachen gesagt werden und die werden halt dadurch, dass sie in einem etwas unaufdringlichen Gewand vielleicht kommen oder auch in einem lustigen Gewand, also Memes oder halt eben in Form von der Wellness-Influencerin, die mir normalerweise erklärt, wie ich meine Yoga-Pose gut halten kann, dass es dann nicht so krass rüberkommt. Aber am Ende halt eben doch schon zum Teil die Verbindung zum Rechtsextremismus da ist. Darüber wurde ja wirklich sehr viel gesprochen in der Tagung, also diese Verbindung von Esoterik und Rechtsextremismus. Und deshalb hören wir jetzt mal rein in den Vortrag von Matthias Pöhlmann, der ist nämlich der landeskirchliche Beauftragte für Sekten- und Weltanschauungsfragen der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern und der hat was dazu gesagt.
Seit Mitte der 1990er Jahre können wir eine spezifische Form rechter Esoterik beobachten, die über Bücher, Social Media und Videoplattformen kräftigen Aufwind erlebt. Deren Anhänger inszenieren sich über die Verbreitung von Feindbildern und Schwarz-Weiß-Denken als aufgewachte, spirituell Überwissende in Abgrenzung zum verhassten Mainstream. Vor allem Social Media und Videoportale bilden die digitalen Echokammern rechter Esoterik, in denen sich gleiche Ansichten gegenseitig verstärken, was wiederum Verschwörungserzählungen anfacht. Manche sprechen von Brandbeschleunigern für Verschwörungserzählungen. Mit der Bezeichnung rechte Esoterik soll in Anlehnung an den Begriff neue Rechte ein informelles Netzwerk von Personen, Bewegungen und Gruppen bezeichnet werden, in dem esoterikaffine, antiliberale und verschwörungsideologische Kräfte zusammenwirken. Ihre Akteure bedienen sich esoterischer Ideen, um antidemokratisches Gedankengut zu verbreiten. Und es gibt eben hierzulande eine Vielzahl rechtsesoterischer alternativer Medien und Verlage, die das Gedankengut massiv unter die Menschen bringen. Sehr häufig ist vom Erwachen die Rede. Ein Begriff, der auch in rechten Bewegungen wie QAnon eine Rolle spielt. Anschlussfähig natürlich an diese Erweckungsbewegungen, Awakening des 19. Jahrhunderts in den USA, aber gleichzeitig ein Schlüsselbegriff alternativer Spiritualität. Von einer höheren Warte aus glauben Erleuchtete, Wissende, die Dinge grundlegend anders einschätzen zu können. Erwachte fühlen sich der Gesellschaft, der Gemeinschaft, der Religion und dem Staat enthoben, wie es etwa in einem Telegram-Post heißt, und sind damit grundsätzlich unbestechlich und nicht manipulierbar. Deshalb sind rechte Esoteriker vielfach auf alternativen Videoplattformen oder in Telegram unterwegs, um einer angeblich drohenden Zensur zu entgehen. Oftmals wird damit geworben, dass die eigenen Meldungen unzensiert seien und unterdrückte Inhalte präsentieren würden.
Ja, Matthias Pühlmann hat es ja jetzt gerade schon so ein bisschen angedeutet, dass einerseits es sowas gibt wie so eine rechte Esoterik und andererseits sich rechte Akteure auch esoterischer Ideen so ein bisschen bedienen und das als Einfalltor nutzen. Also das ist jetzt auch gerade das, was wir gerade eben schon besprochen haben, dieser schleichende Prozess, das so ein bisschen zu verstecken und dann sozusagen so eine Pipeline oder so ein Trichter zu machen. Ich glaube, Judith Bodendörfer, die ja das Projekt der BBB zum Thema Verschwörungsideologien leitet, die hat in ihrem Vortrag ja auch sowas Ähnliches erwähnt und hat da auch den Begriff Mosaikrechte genannt. Kannst du das vielleicht kurz erklären, Gero?
Ja, Judith Bodendörfer hat das erklärt. Das ist ein Wort, Mosaikrechte, aus dem AfD-Kontext und meint, dass man Rechtsradikalismus aus unterschiedlichen Milieus speist sozusagen. Und über das Internet, über Social Media kann man ganz gut testen oder austesten, wer denn darauf anspringen könnte. Ja, gerade jetzt Esoterik-Szene, die vielleicht für alternative Medizin steht, was jenseits ist von der anerkannten Wissenschaft oder der etablierten Wissenschaft, was eben auch ja eine Szene, die auch gewisse Institutionen in Frage stellt oder skeptisch gegenüber diesen Institutionen ist, was wir vorhin besprochen hatten. Und wenn man da sich damit befasst, da so reinkommt in die Szene, kann man ja schauen, ob man ja die Anhänger oder die das nutzen, auf seine eigene Seite, auf seine eigene radikale oder gar extreme Seite ziehen kann.
Das erinnert mich jetzt irgendwie an zwei Sachen. Einerseits so ein bisschen an die Querdenkerbewegung, wo es ja, glaube ich, auch dann auch Querverbindungen gab. Und andererseits eigentlich an so Marketingtechniken auch so ein bisschen, oder? Also man kommt dann irgendwie auf eine Webseite. Also das war, glaube ich, das Beispiel, das Judith Bodendörfer gebracht hat, ist eine Webseite für so alternative Heilmethoden und für so Esoterik-Sachen, wo man dann aber auch irgendwann auf rechtsextreme T-Shirts stößt. Oder, was weiß ich, Bücher von Julius Evola. Also dass das wirklich sozusagen marketingtechnisch man einen immer weiter nach unten holt in die Richtung, wo man einen haben möchte, oder?
Ja, das Beispiel hat sie ja gezeigt, dass das funktioniert tatsächlich so. Ja, insgesamt diese Logik der Social Media, die auch für nur etwas zu verkaufen funktionieren, ja, die funktionieren eben auch oder können funktionieren in diesem Bereich Radikalisierung über Esoterik.
Also im Grunde verkaufe ich eine Ideologie oder ich versuche es zumindestens.
Ja, ich mache sie sichtbar in dem Markt der Ideen, der sich da tummelt im Internet. Und wenn ich die Mechanismen gut beherrsche, ja, dann kann man damit weit kommen, wie man sieht.
Ich meine, wir kennen ja auch versteckte Werbung. Das ist ja in dem Grunde jetzt nichts anderes, dieser doch etwas schleichende Prozess, der da stattfindet, sehr niedrigschwellig. Da kommt erstmal jeder vielleicht irgendwie drauf und dann siebt man immer weiter nach unten aus und spricht vielleicht immer mehr Leute an und zieht Leute immer mehr dazu rein. Das ist schon, also ich sag immer wieder, ist das die größte Gefahr, aber das wirkt schon gefährlich.
Ja, deshalb haben wir ja das auch als Thema genommen im Rahmen der politischen Bildung. Ja, dass man darauf hinweist, dass man sich anschaut, was steht dahinter, welche Mechanismen sind da am Werk oder funktionieren da. Und wie du gesagt hast, Social Media, Digitalisierung, da gibt es ganz verschiedene Felder, ja, wo eben diese Logiken, gerade eben auch politische Meinungsbildung, so eine Wirkkraft haben. Und das muss man eben ja aufzeigen.
Jetzt habe ich gerade schon den Julius Evola genannt. Ich sage hier nochmal Evola, nicht Ebola. Ich habe ihn am Anfang auch falsch verstanden. Das ist ja ein italienischer Autor, der so ab den 1920er Jahren sehr aktiv war, auch in der Nachkriegszeit und der aktuell auch wieder an Popularität ja gewinnt. Und ich meine, selbst Steve Bannon hat sich, glaube ich, auf ihn berufen. Der ist also tatsächlich sehr populär. Und Julian Strube von der Georg-August-Universität Göttingen fasst seine Rolle mal ganz kurz so zusammen.
Und das ist jetzt ein Beispiel, wo man quasi nicht sich verbiegen muss, um irgendwie Esoterik zu finden oder irgendwelche Definitionen für Esoterik aufstellen, damit das dann irgendwie passt. Sondern das ist jetzt wirklich ein esoterischer Autor, der im Kern von prominenten rechtsextremen, rechtsradikalen Bewegungen seit der Nachkriegszeit steht, die heute in wachsendem Maße die politische Landschaft prägen.
Ich meine, das war jetzt die kurz Zusammenfassung sozusagen. Kannst du noch ein bisschen mehr zu Evola erzählen, beziehungsweise vor allem zu seiner Beziehung von Esoterik und Rechtsextremismus?
Der Julian Strube hat das ja auch wirklich ins Zentrum seines Vortrages gestellt und da viel drüber erklärt. Also es geht so um ein Gesellschaftsmodell, was dieser Autor entworfen hat, auf spiritualistischer Grundlage. Und dieses Gesellschaftsmodell zeichnet sich dadurch aus, dass es streng hierarchisch ist, elitär ist, ein extremer Antisemitismus dort zum Vorschein kommt, Rassismus, Misogynie und eben ein antidemokratisches Konzept. Das ist dort alles mit drin. Und tatsächlich ist es so, das fand ich zunächst verwunderlich, aber hat gerade in der rechtsextremen Szene auch eben, die sich da irgendwie das geistige Fundament setzen will, spielt dieser Autor Evola eine große Rolle.
Ich habe auch irgendwie gehört, dass der halt sich definitiv auch der SS, glaube ich, angenähert hat und dann nach dem Zweiten Weltkrieg auch noch weitergeschrieben hat. Ich meine, er ist super populär. Steve Bannon hat sich auf ihn bezogen. Man findet auch Content im Netz mit Memes, die sich auf seine Theorie beziehen, die sich auf ihn beziehen. Das scheint schon eine sehr zentrale Figur zu sein. Also falls man mal über den Namen stolpert, sollte man, glaube ich, vorsichtig sein, würde ich an diesem Punkt sagen. Ich glaube, er zeigt ja auch ziemlich gut auf diese Verbindung von Esoterik und Rechtsextremismus, basierend auf gewissen esoterischen Ideen, die dann eben aber auch ganz starke rechtsextreme antisemitische Narrative beinhalten und das sozusagen begründen, wo aber auch esoterische Ideen benutzt werden, um sozusagen rechtsextreme Narrative zu begründen. Ich glaube, da geht es viel auch um Ahnen und also Bezüge auf weiß Gott wann in der Vergangenheit, die alle natürlich nicht nachweisbar sind, aber man zimmert sich das so ein bisschen so zurecht, dass das alles irgendwie passt, würde ich sagen, oder?
Ja, das scheint so ein Mischmaß zu sein, aus dem man sich dann entsprechende Theoriegebäude oder die passende Theorie zusammenbasteln kann.
Warum glaubst du, ist der heute noch so relevant?
Der scheint so eine Faszination zu haben mit seinem Gesellschaftsmodell, an dem sich dann viele orientieren können, sich da irgendwie geistig munitionieren mit den Thesen dieses Autors und dass dann tatsächlich dieser Einfluss ist, er scheint so als Identifikationsfigur übergreifend anerkannt zu sein.
Wir haben ja jetzt sehr viel darüber gesprochen, vor allem die Verbindung von Esoterik und Rechtsextremismus. Was denkst du final? Esoterik im Netz, ist das eine harmlose Lebenshilfe oder ist das Treiber der Radikalisierung?
Wir hatten das im Titel so als Entweder-oder-Frage so eher auch provokativ gedacht. Das hat die Tagung ja auch gezeigt. Es gibt da ganz unterschiedliche Angebote. Viele sind sicherlich auch, haben positive Effekte, können Rat geben oder Verbesserungen gerade der mentalen Gesundheit durchaus fördern. Auf der anderen Seite gibt es eben diese Phänomene, dass Esoterik genutzt wird, so sich als Weg erweist zu Radikalisierung hin zu Extremismus. Man kann jetzt natürlich auch gerade vor dem Hintergrund der Social Media, wenn man das von diesem Blickwinkel sich anschaut, wird es noch um einiges deutlicher. Und die Mechanismen, die dort gelten, das war auch ein zentraler Punkt, dass man die kennt, dass man darüber aufklärt, das war uns wichtig bei der Tagung.
Das heißt sozusagen, es ist nicht alles schlimm, was Esoterik ist, aber man sollte auf jeden Fall wachsam sein. Aber ich glaube, das zählt für das Internet allgemein. Immer mit offenen Augen sozusagen swipen, liken und auf Links klicken. Ich glaube, so fassen wir das mal zusammen. Es gibt Gefahren der Radikalisierung, aber nicht alles muss sozusagen gleich dahin führen. Gero, an dieser Stelle sage ich vielen Dank für deine Einblicke in diese Tagung und auch vielen Dank an alle, die uns bis hierhin zugehört haben. Wir wünschen jetzt noch einen schönen Tag.
Vielen Dank, Anna, und auch von mir vielen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer.
Akademie fürs Ohr ist eine Produktion der Akademie für politische Bildung. Mein Name ist Anna Berchtenbreiter, Pressereferentin der Akademie. Ein besonderer Dank geht an den Förderkreis der Akademie, ohne den dieses Projekt nicht möglich gewesen wäre. Postproduktion Ikone Audio Productions.